Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anwurf, der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de. Heute mal in gänzlich neuer Konstellation, denn der liebe Sebastian Mühlenhoff ist nicht am Start, sondern bereitet sich schon mal mental auf die anstehende WM der Frauen, der Damen vor. Und ich habe heute wieder mal Patrick Fritsche zu Gast. Hallo Patrick.
Robin, ja, wir haben es lange nicht mehr zusammen hier bewerkstelligt, glaube ich. Wir hatten es, glaube ich, schon mal, aber es ist schon ein bisschen her. Ich freue mich, wieder mal da zu sein. Vielen Dank, dass ich noch kommen darf. War ja ein bisschen selten in den letzten Wochen und Monaten, aber wir geben uns alle allerbeste Mühe. Ich glaube, das können wir wirklich so sagen. Wild zurzeit. Wildes Halbjahr, gefühlt aber auch, egal wen du fragst, Robin, wissen, wie es bei dir im Umfeld ist. Jeder sagt irgendwie 2023, ist ein bisschen viel los zurzeit, oder?
Definitiv, definitiv. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du heute mal wieder über Handball und nicht nur über Fußball sprichst. Nachdem ja. Du am Wochenende, wild ist das Stichwort, ein wildes Leipzig-Derby kommentieren durftest im Fußball.
Ja, ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben oder da nicht so beim Fußball im Bilde sind, es gibt da ein Duell in Leipzig von zwei Regionalligamannschaften, also vierte Liga, Lok gegen Chemie Leipzig, das 110. Derby war das, gab nur ein Stadtderby deutschlandweit im Fußballkosmos, was häufiger gespielt wurde, das war das in München, Bayern gegen 1860. Und gelinde gesagt gab es wieder Ausschreitungen en masse, was absehbar war. Und da brannten mobile Toilettenhäuschen im Block, im Gästeblock und so weiter. Das war wirklich Harakiri. Für mich natürlich als Kommentator eine dankbare Sache, das alles entsprechend einzuordnen. Und es wurde nicht langweilig, aber klar, auf der anderen Seite natürlich völligst, boah, schlimm. Schlimme Szenen teilweise. Und natürlich die ganzen Kinder wieder im Stadion, denen hoffentlich die Augen zugehalten worden sind. Aber was wir auch am Wochenende hatten, Robin, erstmal. Stopp, wichtigste Frage, haben es lange nicht mehr gehört. Wie war dein Wochenende?
Sehr gut, komplett ausschreitungsfrei.
Schön, ausschreitungsfrei. Das heißt, du hast auch einiges mitbekommen, hoffentlich genauso, von diesem Handballwochenende. Und ich glaube, man kann wirklich ein Wort schon mal drüber stülpen. Das war ein Highscoring-Wochenende in meiner Empfindung. Also absolut, holla.
Absolutes Highscoring-Wochenende, aber auch relativ... Ja, nennen wir es mal überraschungsfrei. Ne? Also wenn wir auf die Spiele schauen von diesem Wochenende, dann haben sich, wir nehmen heute Montagabend auf, haben sich die Favoriten allesamt durchgesetzt. Und lass uns gerne vielleicht am Freitag einsteigen mit der MT Melsung, die nach zuletzt etwas heikleren Partien und ja, viele dachten schon, na, jetzt kommt wieder das Stottern rein und dann musste man auch noch auf den Freitagabend zu einem schweren Auswärtsspiel nach Eisenach in die Werner-Assmann-Halle, die ja bekannt, berühmt ist für Stimmung und trotzdem hat sich dort die MT Melsung relativ schadlos, wenn am Ende auch nur mit 3 Toren, 27-24 geschlagen. Und ja, hält sich oben weiterhin schadlos und hat in der ersten Halbzeit nur 9 Tore zugelassen. Und ja, muss man so langsam aber sicher sagen, ist eine Spitzenmannschaft diese Saison.
Ja, und ich glaube auch, man muss da mal ein bisschen vorsichtig sein, ne, dass man natürlich das fast schon gewohnt ist in den letzten Jahren. Dass man ja eben immer gedacht hat, oh, Achtung, jetzt der obligatorische Zeigefinger kommt, Geheimfavorit, ja, die MT Melsungen. Um dann wieder letztendlich eine Saison zu spielen, wo man sich am Ende dachte, Mann, das ist doch bei dem Potenzial und drum und dran immer die alte Leier, dass man dann eben vielleicht nicht automatisch auch in diesen Modus wieder reinfällt, sage ich mal, wenn es eben mal vielleicht ein bisschen holpert oder stolpert, in Anführungszeichen, den das wieder andichten zu wollen, weil du sagst es, in Eisenach, die sind zwar Tabellen-17., rein tabellarisch, also eine klare Nummer, aber wir haben es in der Saison schon oft gesehen, was da eben in Eisenach los sein kann, gerade wenn die halt zu Hause spielen, die haben den aktuell besten Werfer der Liga in ihren Reihen, das kommt auch noch mit on top oben drauf und mit dazu und es sind eben wieder nur 3 Tore Unterschied in der Werner-Assmann-Halle gewesen und deswegen erstmal trotzdem auch ein Kompliment natürlich an die MT Melsungen, die da weiter oben dran bleibt, die sind jetzt Dritter mit 22-6 und haben immerhin vielleicht ein Spiel Vorsprung auf die SG Flensburg-Handewitt quasi mit 2 Punkten dahinter. Auch wenn die Flensburger noch ein Spiel weniger gespielt haben, natürlich. Aber die beißen sich da oben fest. Und natürlich ist es auch immer, wir kommen später noch zum Beispiel zu den Löwen ne, und Kiel und so weiter und so fort. Das funktioniert natürlich einerseits auch immer nur, wenn eines der absoluten Top-Teams da strauchelt, überhaupt die Möglichkeit zu haben, da oben reinzustechen für die MT Melsungen. Aber dieses Jahr gibt es eben wieder Top-Teams, die bisschen zumindest. Ja, nicht wie erwartet reingekommen sind in die Saison. Und dann musst du eben auch da sein. Und die MT Melsung ist dieses Jahr zweifelsohne da.
Ja, wir müssen bei der MT Melsungen noch ganz kurz über, ja, sagen wir mal, anderthalb Transfergerüchte sprechen. Zum einen scheint es relativ klar zu sein schon. Es wurde noch nicht Vollzug vermeldet, aber die Meldungen verdichten sich, dass Aaron Mensing aus Dänemark zurückkehrt nach nur einer Saison bei GOG, wo er von Flensburg ja hingewechselt ist, nachdem Flensburg Simon Pütlik verpflichtet hatte, war für Aaron Mensing ja schlichtweg kein Platz mehr im Flensburger Kader. Er sollte in Berlin aushelfen, nachdem Paul Druck sich verletzt hatte. Das ist nicht zustande gekommen. Und jetzt verdichten sich immer mehr die Meldungen, dass die MT Melsungen zuschlägt und sich Aaron Mensing im linken Rückraum als Verstärkung sichern wird, im Zweifel zur nächsten Saison. Hältst du das für einen guten Transfer? Glaubst du, dass da wirklich ja, Durchschlagskraft gewonnen wird? Oder ist Aaron Mensing vielleicht immer noch nicht ganz bereit für die Bundesliga?
Boah, ist schwierig. Also erstmal, ne, man spricht ja über einen also wie gesagt, über einen Dreijahresvertrag, den er unterschreiben soll. Ne? 3 Jahre, das ist auch eine ordentliche Zeit, wo du, sag ich mal, auch eine gewisse, ja, Perspektive aufzeigst, die du ihm erstmal, glaube ich, auch aufzeigen musst, weil was man auch schon ehrlich sagen muss, als MT Melsungen verpflichtest du ja trotzdem jemanden, der in den letzten Jahren immer international mit dabei war mit seinen Mannschaften oder auch gute Turniere gespielt hat, um Titel mitgespielt hat und so weiter und so fort. Und das gehört auch zu einem Selbstverständnis dazu, glaube ich, von einem Aaron Mensing, dass er sich immer noch als jemand sieht, der auch ganz klar in der Mannschaft spielen will und muss, die dazu in der Lage ist. Das ist das eine. Auf der anderen Seite natürlich, du gehst aus Flensburg weg. Wenn du in Flensburg unangefochtener Rückraumshooter bist, Nummer eins, dann gibt es für dich keinen Grund, die Flensburger zu verlassen. Und ja, den Norden dann zu ziehen. Und auch da gibt es halt wieder einen Grund, dass man halt dann nach einem Jahr sagt, pass auf, das ist vollkommen okay, wenn du den Verein wieder verlässt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt das ja jetzt nicht unbedingt extrem verfolgt bei ihm, da in Nordeuropa, aber unterm Strich glaube ich schon, dass er es in sich hat. Aber ich glaube, dass das auch die Länge des Vertrages einfach zeigt, dass man die Länge des Vertrages einfach auch zeigt, dass man ihm die Zeit, so wird ein deutscher Satz draus, geben möchte. Und ich glaube auch, dass er die bekommen muss, weil unabhängig vom eigenen Selbstverständnis weiß ich halt nicht, ob er sofort eben diese Nummer-1-Verstärkung sein kann, gemessen auch an dem Rhythmus, den er gerade hat, an dem Flow der letzten Jahre und an dem Selbstvertrauen, das er vielleicht hat.
Dass er für eine hohe Schlagzahl, viele Tore gut ist, wenn es läuft. Bei ihm hat er bei Flensburg zum Ende der letzten Saison auf jeden Fall unter Beweis gestellt. Da hat er einige Spiele dabei gehabt. Da hat er teilweise 8, 9, 10 Tore gemacht pro Spiel. Ich glaube, dass er die MT Melsungen definitiv unterstützen kann, vor allen Dingen, weil Julius Kühn einfach immer noch nicht, ja, nach seiner Verletzung so zurückgekommen ist. Wir hatten irgendwie letzte Woche drüber gesprochen, da hat er mal im Angriff seine Qualitäten gezeigt. Jetzt hat er wieder 0 von 0, hat fast nicht gespielt. Ja, es ist schwierig, also auch im Hinblick auf die anstehende Europameisterschaft. Aber lass uns noch kurz auf den, ich hatte ja gesagt, anderthalb
Ja.
Transfergerüchte eingehen. Denn es kursiert auch noch eine fabulöse Rückholaktion von Johannes Goller, angeblich, der zu MT Melsungen zurückgehen soll. Was hältst du denn von dem Gerücht? Also glaubst du, dass der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft die SG Flensburg-Handewitt verlässt, nachdem Flensburg Pütlik geholt hat, Krikau, und dort gerade wieder ein richtig, richtiges Team entsteht, das um die Meisterschaft mitspielen kann?
Ich kann, also ich sehe es nicht.
Oder
Er
ist
hat
es doch
einfach.
das Geld am Ende, das vielleicht in Melsungen so attraktiv lockt?
Na gut, also ja, das will ich immer nie ausschließen. Ich sag mal so, er hat ja Vergangenheit, ne? Deswegen klar, zur Rückholaktion von 2015 bis 2018 war er ja da und hat da, kräht mich um, Robin, wenn ich falsch liege, aber ja auch sein Ligadebüt, glaube ich, gefeiert für die MT Melsungen, ne? Mit jungen 17 Jahren. Und hat sich ja dann, sag ich mal, dort ins Schaufenster gespielt, hat die ersten Schritte im Profibereich gemacht dort. Und das ist ja auch eine Sache, die dich emotional vielleicht irgendwo verbindet. Ich kann es mir ehrlich gesagt aus den von dir genannten Gründen nicht vorstellen. Einfach, weil er jetzt mit Flensburg ja auch eine Saison hinter sich hatte oder vor allem letzte Saison mit Trainerwechsel, wo es ein bisschen gerumpelt hat, wo aber eben auch dann ersichtlich war über eine längere Phase. Du hast auch Menzing angesprochen, der ja auch von diesem Flow, was ich ja meinte, profitiert hat, ne? Wenn er dann das Selbstvertrauen hat und weiß, es funktioniert. Und dann ist es halt auch ein Volume-Shooter, der sich auch viele Würfe nimmt und dann knallen auch viele rein an guten Tagen, absolut. Aber die Phase hat ja Golla auch mitgemacht. Aber also, ich sag mal so, rein von der effektiven Biomasse auf der Platte, eine Mannschaft zu sehen mit Christian Panz und Johannes Golla, ich würd's erstmal nehmen, weißt du? Aber ich weiß es nicht. Also er hat ja schon mal die Möglichkeit gehabt, sage ich mal, ablösefrei dann zu gehen. Ich glaube 21, wo der Vertrag das erste Mal auslief in Flensburg, dann verlängert, dann ja auch das Kapitänsamt bekommen und Kapitän der Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Und ich fände es einen richtigen Coup. Ich würde es gern sehen. Einfach, um das mal gesehen zu haben, wie gesagt, in der Konstellation, auch was Melsungen sich da vielleicht aufbaut, gerade aktuell. Aber wie du es angesprochen hast, gemessen daran an dem Kader, den Flensburg gerade zusammenschraubt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ob ich es machen würde, auch aus Scholler-Sicht machen würde, wenn wir jetzt mal eventuell die Euros ausklammern. Was würdest du machen?
Naja, aufgrund meines fortgeschrittenen Alters würde ich dem Geld folgen. Aber ich glaube, dass Johannes Golla doch noch ein paar sehr gute Jahre hat. Ich würde mir an seiner Stelle noch etwas Zeit lassen mit dem Wechsel.
Aber wäre quasi gesegnet mit deinem Alter an Lebenserfahrung, wenn sie gesagt, Johannes, unterschreib den Bums, ja?
Also ich kann jeden Handballprofi verstehen, der, sage ich mal, in einem etwas fortgeschrittenen Alter einen sehr nochmal einen lukrativen Vertrag unterschreiben will. Wir brauchen nicht drüber reden. Wir reden nicht von Gehältern, die im Fußball gezahlt werden. Und ja, du musst einfach zusehen, wo du hinkommst. Und das ist beim Handball nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und deswegen ist es, also könnte ich das vollkommen nachvollziehen. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich glaube, dass der Wechsel von Mensing wesentlich heißer ist als dieses Gerücht. Aber es ist für die MT Melsungen natürlich auch nicht schlecht, sage ich mal, dieses Gerücht, weil während sonst immer wilde Transfers, die nicht so eingeschlagen haben und es nicht funktioniert hat, ist das natürlich so ein Rumor, so ein Gerücht, das einfach auch positive Vibes gibt diesem Verein, finde ich. Er ist schließlich echt das Aushängeschild der deutschen Abwehr in der deutschen Nationalmannschaft. Er ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Und ich glaube, das tut der MT Melsungen auch mal gut jetzt in der Situation, so dass das so gestreut wird einfach. Also ich glaube, das gefällt den Verantwortlichen in Melsungen. Und es bleibt abzuwarten, wie sich das weiterentwickeln wird.
Und es ist ja auch manchmal so, dass vielleicht, auch wenn es so ein Gerücht war, wer auch immer das gestreut hat, aus Gerüchten kann ja auch was passieren, ne? Selbst wenn Melsungen das gar nicht so auf dem Schirm hatte und sie selbst wundert, und jetzt den Gedankenanstoß zu bekommen, warum rufen wir einfach nicht mal an? Ja, das kann absolut. Ja, das kann ja dann auch mal so eine selbsterfüllende Prophezeiung dann sein. Also viel los auf dem Transfermarkt bei der MT Melsungen und am Wochenende 24 am Freitag, um genau zu sein, gewonnen. Wollen wir noch kurz weiterrutschen zum anderen Freitagsspiel, bevor wir das erste Mal in den Werbeblock machen hier?
Sehr gerne, genau. Zweite Freitagsspiel war die HCR Lang gegen Frischhoff Göppingen. So ein bisschen, ja, wieder Tabellen-Niemandsland, weil der Frischhoff Göppingen kurz vielleicht 28, 26 für die HCR Lang, aber dominierendes Thema bei rund um dieses Spiel und diese Woche war natürlich die Vertragsauflösung bzw. die nicht stattfindende Vertragsverlängerung von Markus Bauer als Trainer von Frischhoff Göppingen. Da werden sich die Wege im Sommer trennen und wenn du mich fragst, ist es nachvollziehbar, weil seit Antritt von Markus Bauer ist bei Frischhoff Göppingen für mich kein großer Fortschritt zu sehen. Er hat sie aus diesem Abstiegskampf, nenne ich es mal, erfolgreich herausgeführt, aber eine großartige Weiterentwicklung und vor allen Dingen wieder eine Orientierung hin zu den Zeiten, wo Frisch Aufgepingen ums internationale Geschäft gespielt hat, ist einfach überhaupt nicht zu sehen. Und das spiegelt auch jetzt einfach wieder diese Niederlage gegen Erlangen wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war einfach auch ein fahriges, durchschnittliches Handballspiel von zwei Teams, die nicht umsonst in der Tabelle dastehen, wo sie stehen.
Nee, es ist absolut richtig. Das ist vielleicht auch das gewesen am Wochenende, wenn wir den Freitag mit einbeziehen, was man hätte, wenn man eins wählen müsste, dann auch vielleicht hätte getrost weglassen können im Vergleich mit den anderen Spielen. Ich würde gerne mal auf den Zeitpunkt zu sprechen kommen. Hat sich ja auch Christian Schöne, ne, der sportliche Leiter, von Frisch Aufzug geäußert und hat gesagt, wir haben diese Entscheidung bewusst zu diesem vergleichsweise frühen Zeitpunkt getroffen, um für alle Beteiligten jetzt Planungssicherheit für die Zukunft zu schaffen. Du hast es vollkommen richtig angesprochen, ne? Die Weiterentwicklung fand nicht wirklich statt. Ja, man hat sich aus dem rausbefreit, was die absolute Priorität war. Das war der Abstiegskampf in der HBL letzte Saison. Du hast natürlich auch European League gespielt, ne? Und das Final Four erreicht. Das wollen wir jetzt um Gottes Willen nicht unterschlagen und vergessen. Das ist natürlich auch richtig. Ich finde den Zeitpunkt, also früh ist richtig, absolut. Ich finde es halt schwierig, dahingehend, dass du natürlich auch automatisch jetzt der Presse und uns und auch der Mannschaft natürlich eine Tür öffnest in Bezug auf Unruhe, die reinkommen kann und die strömen kann, weil natürlich automatisch jetzt natürlich Leute nachfragen werden, ja, wer macht's denn jetzt ab nächster Saison? Ja, wer macht's denn jetzt 2024, 2025? Wer kommt denn jetzt? Was soll denn jetzt passieren? Wie ist der Plan mit demjenigen, der es macht? Was hat der für eine Idee? Und so weiter und so fort. Und ich finde, dass das eine Unruhe reinbringen kann in einen Verein, der sicherlich handeln muss und der sicherlich jetzt auch die richtige Entscheidung rein fachlich getroffen hat. Aber ich finde es immer super schwierig, sowas zu verkünden und dann jemanden noch bei der Stange zu halten, der jetzt noch ein Dreivierteljahr mit dem Wissen danach ist vorbei, motiviert zur Sache gehen soll. Weil auch Markus Bauer natürlich jetzt vielleicht schon links und rechts angerufen wird von Kollegen und gefragt wird, Mensch, können Sie dir hier und da und dort was vorstellen? Und der Kopf automatisch nicht mehr komplett bei Frisch Auf sein kann, eventuell, sondern eben auch schon in seiner Zukunftsplanung. Und das finde ich halt so ein bisschen schwierig, weil eben Frisch Auf auch nicht in der Lage ist, tabellarisch so eine Unruhe mal wegzustecken aktuell, finde ich.
Ja, definitiv. Also sowohl, also es war schon, ne, so ein, auch wieder ein Spiel im Abstiegskampf. Also die HC Erlangen hat sich da wieder vor Frisch Aufgepingen geschoben, aber nichtsdestotrotz sind die beiden Mannschaften weiterhin da unten drin. Ne? Also wir reden hier immerhin vom Tabellen 14. und Tabellen 15. Die Frisch Aufgepingen hat gerade mal 2 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Also und steht mit Stuttgart da weiterhin unten drin so. Und das ist, ja, logische Konsequenz für mich. Dann, Zeitpunkt kann man drüber streiten, definitiv. Aber ich bin gespannt, wer in Göppingen die Nachfolger ist. Ne? Mike Machulla ist zum Beispiel auf dem Markt, ehemals Flensburg.
Das wäre, aber kannst du dir das vorstellen?
Ey, also, mit dem, was Mike Machulla auf dem Kerbholz hat, sehe ich ihn nicht in Göppingen, sondern da sehe ich ihn für höheres berufen, ehrlich gesagt.
Genau, ja, meine ich halt auch.
Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn Frisch Auf da wieder weit nach vorne möchte und gegebenenfalls ein gutes Konzept, eine gute Idee, einen vielleicht spannenden 5-Jahres-Plan vorstellt, kann man vielleicht auch einen guten Trainer dafür begeistern. Aber gut, das sei mal dahingestellt. Lass uns vielleicht jetzt kurz eine Pause machen und danach nochmal wieder in die oberen Tabellenspitzen gehen und uns diese Highscoring-Games, von denen du gesprochen hast, Flensburg, Gummersbach, die Füchse gegen Hamburg etc. anschauen. Und wir sind zurück dann mit genau diesen Partien nach einer kurzen Werbepause.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Und da sind wir wieder zurück aus der Werbepause mit Anwurf der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de. An meiner Seite weiterhin der liebe Patrick Fritsche. Patrick, jetzt müssen wir mal schauen auf das ja, Top-Spiel diese Woche, am Wochenende, der vergangenen Woche, sorry. Das war VfL Gummersbach gegen die SG Flensburg-Handewitt. Sebastian und ich haben letzte Woche noch darüber gesprochen, dass wenn Gummersbach gewinnen will, müssen sie viele Tore werfen, weil sie viele Tore kassieren. Viele Tore haben sie geworfen, nämlich 32 Stück. Aber sie haben sage und schreibe noch mal 10 mehr kassiert. Was für ein Game. 74 Tore, Flensburg wie im Rausch mit 42 Toren auswärts. Was für eine komplett irre Partie. Die Flügelzange der Flensburger mit Lasse Möller und Kai Smietz allein verantwortlich für 17 Tore. Komplett irre, dieses Spiel. Und Hochstimmung in der Schwalbe Arena, wenn auch nicht bei den Heimfans, würde ich sagen.
Ja, das war einfach, das war, boah, muss ich was ins Phrasenschwein werfen, aber das war Werbung, ne? Deswegen gucken wir Handball. Also das ist genau das, was man sehen möchte. Angriffe hin und her und hin und her, Tempo-Handball vom Allerfeinsten, den du spielen musst, sonst kommst du im Ansatz gar nicht auf diese Anzahl von Toren. Und ich meine, wir haben dazu natürlich auch noch trotzdem Torhüterleistungen on top noch mit drauf, Kevin Möller mit 34%, 16 Paraden. Also ist ja nicht so, dass da auch Gummersbach, ne, die haben auch draufgestrahlt ohne Ende, genauso wie Flensburg, auch wenn die Torhüterquoten von Gummersbach, müssen wir ehrlich sein, auch bei einem 42 Tore Pleite, 13% und 15% ist natürlich, wissen die selber, das war nix. Das muss eben aber auch alles zusammenkommen von den neutralen Zuschauer wie uns, wenn wir so ein Spiel sehen wollen, dann müssen die Schützen einen guten Tag haben und die Torhüter vielleicht nicht so einen guten Tag, außer Kevin Möller, der hat immer einen guten Tag gefühlt, also das der Saison wieder, aber das war schon wild. Und das ist, also man kann die Liste ja auch weitergehen. Jorgensen hat auch 7 von 8 getroffen. Jim Gottfriedsson 5 von 6. Und das ist Jorgensen okay als Kreismitte. Aber wenn du.
Also da hast du schon 4 Spieler mit fast 30 Toren, ne?
Genau. Also
dann ist es nicht aufzuhalten. Und auf der anderen Seite steht bei Gummersbach halt zum Beispiel ein Rückraumrechter, der Chauvet Bratze mit einer Quote von 28% getroffenen Würfen, ne? Das sind 2 von 7. Also da weißt du dann schon, wo der Schuh drückt, sage ich mal.
Was ich so krass finde, vielleicht kannst du mir das auch ein bisschen einfach mal sagen, wie du es gesehen hast. Ich fand es halt krass auffällig, dass du halt schon ein ganz klares Rechtsgefälle hast, ne, bei Flensburg. Also gerade in der Partie auch siehst du das ja extrem. Vor allem sozusagen die Jungs, die von Mitte oder rechts spielen und dann bekommen die Leute auf rechts natürlich auch die Bälle meistens aus der Mitte zugespielt. Die linke Seite hat, und das meine ich bei allem Respekt, fast gar nicht stattgefunden.
Ja gut, aber das ist natürlich auch eine Analyse, sage ich mal. So ziehst du dein Spiel natürlich auf. Also das ist eine klassische Vorbereitung auf die Partie und eine Marschrichtung, die der Trainer Krikau natürlich auch vorgibt, weil er die linke Abwehrseite als schwächer erachtet, sage ich mal, bei den Gummersbachern. Da sieht er vielleicht nicht so viel Tempo im 1 gegen 1, das Lückenreißen etc. Und dann wird natürlich nach rechts mehr abgeräumt, sodass im Endeffekt Hansen natürlich der dominierende Außenspieler in diesem Spiel ist. Aber das kann gegen einen anderen Gegner auch schon wieder ganz anders aussehen. Und Emil Jakobsen ist dann wieder, sage ich mal, Highscoring-Spieler. Und wenn du dann trotzdem jemanden auf Rückraum links hast, wie Lasse Möller, der dann trotzdem 9 Tore macht, dann ist es ja auch egal.
Ja, also das war von vorn bis hinten einfach spektakuläres Spiel.
Aber die Torwartleistung, ja, über die wir letzte Woche schon gesprochen haben bei Gummersbach, es ist einfach schlichtweg ein Thema. Ne? Wir reden hier von 7 Paraden im ganzen Spiel, während Kevin Möller 16 hat. Und das sind mehr als doppelt so viele.
Und wir haben ja auch schon letzte Saison drüber gesprochen, dass wir gerade dann auch von einem Daniel Rebmann dann irgendwann mal so diesen Schritt erwarten müssen, sondern diesen nächsten Schritt definitiv. Und da sind immer so einzelne Spiele mit dabei, um Gottes Willen. Aber diese generelle Konstanz zu bringen auf dem nächsten Level dann, darauf wartet man bei ihm halt auch schon sehnsüchtig. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass man das auch noch sieht, in den Spielen eben, was möglich sein kann. Aber das ist halt schon, du sagst es halt, 7. 7 ist halt,
ja. Ja, schlichtweg zu wenig, da brauchen wir nicht drüber reden.
Aber gibt uns halt die Möglichkeit, Robin, so ein Spiel zu sehen. Deswegen.
Auf jeden Fall.
Und
auf
in
jeden
der Tabelle.
Fall. Du hast es angesprochen, es ist Werbung gewesen. Es ist Werbung gewesen für den Handball. Es hat Spaß gemacht, sich das Match anzuschauen, definitiv.
Und auch wichtig, wie gesagt, ne, weil wir haben es ja schon angesprochen, Flensburg hat noch ein Spiel weniger als die MT Melsungen. Flensburg aktuell auf 4 mit diesem Sieg, hält erstmal A Kiel weiter hinter sich, auch wenn es nur 2 Punkte sind. Und eben auch nach oben weiterhin Anschluss. Magdeburg hat ja auch gewonnen gegen den Aufsteiger 34-28. Können wir relativ humorlos abfiedeln, das Spiel, sage ich mal. Weiterhin Tabellenführer.
Da darfst du nicht vergessen, da hat Barling sich über lange Strecken gut geschlagen. Ja. Das ist erst hinten raus relativ deutlich geworden, dieser Sieg. Und gerade in der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber du hast schon recht. Also am Ende hat dann einfach natürlich die Power gefehlt.
Das ist so dieses Gefühl, es stand jetzt zur Halbzeit 15-16 aus Barlinger Sicht, also nur -1. Dieses Gefühl, was man so oft beschreibt, wenn man Magdeburg spielen sieht, dass ich habe, ganz individuell, dass ich so selten das Gefühl habe von, hier kann aber wirklich final auch irgendwas passieren, was erstaunlich ist, das hatte ich da auch nicht in dem Spiel. Und ich will es den Barlingern um Gottes Willen gar nicht absprechen, aber im Endeffekt war trotzdem für rein optisch für mich klar, wer das Spiel zieht am Ende.
Ja,
ob es 6 sein müssen, sei dahingestellt, aber wenn wir ehrlich sind, war es schon natürlich klar verdient. Und dann auf der 2 die Füchse, die auch gewonnen haben. Und Robin, da hat es genauso geknallt.
Das ist das nächste Highscoring-Game. Da stehen wir jetzt mit 68 Toren. Gut, ne? Hamburg und die Füchse sind schon auch prädestiniert dafür. Ne? Genauso wie Gummersbach, Flensburg auch zu erwarten war, dass es da so hoch geht, war dann vielleicht doch nicht zu erwarten. Aber hier bei den Füchsen war es natürlich irgendwie ein Festspieltag. Ne? Die Füchse haben in der Max-Schmeling-Halle erst selber gespielt. Nee, nicht erst selber gespielt, sondern. Ich weiß nicht genau, ob die Füchse erst gespielt haben und danach der VfL Potsdam in der Max-Schmeling-Halle oder ob es andersrum war. Auf jeden Fall hatten sie einen Doppelspieltag. Das ist ja diese besondere Konstellation. Der VfL Potsdam spielt in der 2. Bundesliga. Bob Hanning ist Trainer des VfL Potsdam. Und es gibt noch diese verrückte Besonderheit eben, dass Lasse Ludwig, der zweite, also nee, nennen wir, doch, er ist der zweite Torwart. Der in Mildos-Havel-Dief ist die Nummer 1 bei den Füchsen. Aber Lasse Ludwig spielt auch bei den Füchsen, hat aber diese Sonderlizenz, diese Sonderförderlizenz und ist halt auch Torwart des VfL Potsdam. Der hat halt zwischen den Spielen mal kurz sich eine Schale Müsli reingezimmert, wie er selber gesagt hat, und hat mal kurz 2 Handballspiele gespielt. Einmal 2. Bundesliga, einmal Bundesliga und das für einen Tabellenzweiten. Und das hat halt auch nicht irgendwie mal eben so, sondern Milos Havelijev hat 4 Paraden gezeigt und Lasse Ludwig hat halt auch einfach mehr gespielt und 7 Paraden gezeigt mit 33%. Das ist jetzt keine herausragende Statistik, aber nichtsdestotrotz ziehe ich meinen Hut vor. Also 2 Spiele so kurz hintereinander. Kannst du in dem Alter natürlich noch machen. Als Torwart ist das natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer, aber ja, mega cool. Ne? Und die Füchse hier gegen Hamburg, Hamburg nie ein angenehmer Gegner, immer schwer zu bespielen. Hamburg hat zur Halbzeit mit 2 geführt, ne? Also stand 16-18, aber die Füchse haben 37-31 gewonnen und ja, bei wem darf man sich bedanken? Ich würde mal sagen, beim ewigen Hans Lindberg. 10 von 10, 100%, 4 7-Meter-Tore von bei 4 Versuchen, 6 aus dem Feld bei 6 Versuchen. Unglaublich. So, und hier auch dazu kommt dann wieder die Flügelzange. Lasse Andersson spielt meiner Meinung nach die Saison seines Lebens, die beste Saison, seitdem er bei den Füchsen ist, mit Abstand, hat wieder 9 Tore gezeigt. Ja, und über Matthias Gitzel brauchen wir nicht reden, ne? 8 Tore, das sind dann einfach mal geschmeidige 27 Hütten von 3 Spielern. Das ist einfach nicht, das, ich weiß nicht, wer die Füchse aufhalten soll. Und jetzt mach dir mal, führ dir nochmal vor Augen, dass aktuell Paul Drucks, Fabian Wiede und Walter Krinz immer noch alle verletzt sind. Und die Füchse performen trotzdem. Und wenn Drucks, Wiede und Krinz zur Crunchtime der Saison, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen früher, weil alle, sage ich mal, auf einem guten Weg sind, wiederkommen, sehe ich große Chancen für die Füchse, da ganz, ganz lange oben mit dabei zu sein und endlich vielleicht auch mal den großen Wurf zu schaffen. Aber du hast auch schon gesagt, Magdeburg ist natürlich auch einfach bockstark im Moment und da kommt halt auch noch jemand zurück, nämlich Gisli Kristjansson. Ja, es macht auf jeden Fall Bock im Moment, die Bundesliga zu verfolgen, finde ich.
Macht's absolut. Und was ich noch sagen möchte, natürlich, ich finde es total krass, weil du es ja auch angesprochen hast, wer alles fehlt. Wenn du dir Hans Lindberg nimmst und Lasse Andersson und Matthias Gitzel, sind das ja auch genau die Leute, wo du vorher weißt, das Spiel wird über die laufen und die sind trotzdem nicht zu verteidigen. Und das ist einfach auch nochmal natürlich eine individuelle Klasse, die nicht ihresgleichen sucht in der Bundesliga. Ne? Es gibt schon ein paar Vereine, die die auch haben, aber das ist schon, wenn die voll aufdrehen, plus das, was noch hinten auf dem Gepäckträger mitfährt und bald wieder selbst Fahrrad fahren darf. Das ist schon, naja, du weißt, wie ich es meine. Das ja, ist klar. Schon, das ist schon was Besonderes. Gute Besserung an der Stelle. An Axmann natürlich, wollen wir nicht vergessen. Das sah übel aus. Ich habe jetzt das Aktuellste an Prognose noch nicht gelesen, aber es ist wohl eine schwere Knieverletzung. Ohne wirklichen Gegner-Einfluss. Er bricht da durch und kommt dann unglücklich auf und hat sich wohl schwerer am Knie verletzt. Natürlich immer unschön, gerade ohne Gegner-Einfluss. Aber das ist, boah, ja, das ist der Sport. Das ist bescheiden, aber schwierig. Deswegen einfach gute Besserung an der Stelle. Das sollten wir, glaube ich, noch mit erwähnen. Was sagst du zum HSV Hamburg aktuell in der Saison? Platz 10. Letztes Jahr haben sie vielleicht ein bisschen overperformed, auch die erste Zeit, und waren ja sehr gut unterwegs. Ich finde Platz 10 trotzdem nach wie vor absolut im Soll für den HSV.
Ja, finde ich, gehe ich vollkommen mit dir. Es ist einfach, ja, die Dichte, also die Leistungsdichte in der Liga wird besser und besser. Und das ist ja eigentlich das, was wir uns wünschen, so sage ich mal, ne? Dass Melsungen, dass da auch mal die Mechanismen endlich mal greifen. Und ja, Leipzig, Hamburg, Gummersbach sind genau jetzt 8-9, Tabellenplätze 8, 9 und 10 und genau da sehe ich sie auch. Da würde ich vielleicht noch Hannover-Burgdorf mit reinnehmen und die machen es dann auch wirklich unter sich aus. In Hamburg hat es jetzt natürlich relativ viele Niederlagen zum Saisonauftakt gegeben. Bin mal gespannt, ob sie sich ein bisschen festigen können, weil mit 16 Minuspunkten ist es natürlich schon echt schwierig, dann sage ich mal, in höhere Gefilde vorzustoßen, wie sie es letzte Saison, sage ich mal, geschafft haben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die dort so, ja, best of the rest, und best of the rest meine ich nicht despektierlich, aber ich sehe einfach die Rhein-Neckar-Löwen, Kiel, Flensburg, Melsungen, Füchse und Magdeburg als die Top 6 diese Saison, die so ein bisschen schwierig zu kriegen sind.
Ja, und ich glaube, es wäre auch vermessen, das macht da drüben auch keiner, da drüben, sage ich, da oben, mit der norddeutschen, stoischen Grundeinstellung da jetzt völlig frei zu drehen. Ich glaube, die können es schon einordnen, dass wie viele Jahre sie wieder da oben spielen in der Bundesliga und dass das, glaube ich, ein langer Prozess ist, da wieder an Zeiten anzuknüpfen wie, keine Ahnung, 2003, 2004. Ich glaube, das können die alle schon ganz normal einordnen und denke mal, dass das absolut in Ordnung geht, auch wenn es immer unangenehm ist, so viele Dinger zu fressen mit 37 Stück. Auf der anderen Seite machst du auch auswärts 31 gegen die Füchse. Und ja, jetzt ist es gerade, wie du sagst, Tabellenplatz 10. Alles eng beisammen im Mittelfeld dort. Wir können auch gerne über die anderen Ergebnisse kurz drüber fliegen. Die Rhein-Neckar-Löwen, die setzen sich durch mit 26-21 gegen die HSG aus Wetzlar. Kiel 36-31 gegen den TVB aus Stuttgart. Und Hannover Burgdorf hast du auch angesprochen. Gewinnen eine knappe Rutsche mit 34-32 gegen die TBV Lemgo Lippe. Und da würde ich sagen, Robin, wir machen noch mal ein kurzes Päuschen hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und dann werden wir A, ein bisschen internationaler und B, dann sicherlich auch vor allem wichtig, internationaler und länderspielerischer. Ne, Robin?
Ja, selbstverständlich. Dann gucken wir nach der Werbeunterbrechung auf die Damen und auf die European League und die Champions League und hören uns dann wieder. Und da sind wir wieder zurück aus der Werbepause bei Anwurf, der Handballtalk bei meinsportpodcast.de und gucken jetzt mal in etwas internationalere Gefilde, nämlich zunächst einmal in die European League der Herren, wo sich das immer gleiche Bild zeigt, zu unserer Freude natürlich, denn wieder einmal können wir von einem Spieltag berichten, an dem alle vier deutschen Teams teils souverän, teils auch sehr knapp gewonnen haben. Lass uns vielleicht mit den Rhein-Neckar-Löwen anfangen, die jetzt am Wochenende es gerade mal zu 26 Toren geschafft haben, aber unter der Woche noch fast 40 aufgelegt haben, zu Hause gegen Benfica Lissabon, nämlich mit einem souveränen 39-30. Die Rhein-Neckar-Löwen marschieren da einfach durch, oder?
Ja, also die sind mit Christian Stad und Nord, ist es glaube ich, ne? Mein Französisch ist immer noch. die flügen da durch, sind jetzt bei 18-0 Punkten. Die Gruppe, mit Kusshand zerpflügt. Du hast, ich glaube, in den Top 5 der Torschützen der European League hast du, glaube ich, drei Löwen drin in den Top 5. Was so ziemlich alles aussagt. Das ist wirklich auch eine der torgefährlichsten Truppen mit im Wettbewerb insgesamt. Du hast, glaube ich, drei noch oder zwei, die mehr Treffer gemacht haben, die ich beide nicht aussprechen kann.
Naja, eine davon ist Flensburg. Also das passt dann.
Ja, stimmt. Ja, klar. Nein, aber also eine der stärksten Offensiven auch und das eben wirklich auch verteilt auf mehrere Torschützen. Und vor allem auch drei in den Top 5. Also die Gruppenphase ist natürlich auch Pflichtprogramm gewesen. Ich glaube, das ist natürlich auch allen Handballfans klar. Das wird auch sicherlich so kommuniziert worden sein, dass das jetzt nur eine Durchgangsstation sein soll. Nichtsdestotrotz musst du auch erstmal in der European League 39 Treffer machen. Und was ich so krass finde, ist, die haben halt auch Spaß einfach. Weißt du, die siehst du Handball spielen und die haben einfach Bock drauf. Und das sind genau die Löwen, mit denen ich auch so reingerutscht bin in die Handballwelt vor einigen Jahren. Und das ist genau das, was man sich, glaube ich, auch vorstellt, wenn man die Löwen oder hört, die Löwen spielen. Feuerwerk. Einfach nur Feuerwerk.
Absolut, absolut. Gerade in diesem Zusammenspiel Knorr, Kohlbacher, das ist echt, das macht Bock, das ist schön zu sehen. Was auch schön zu sehen ist, richtige Überleitung.
Boah, Wahnsinn, der Junge, sehr gut drauf.
Hannover Burgdorf haben sicherlich, glaube ich ganz einfach, dass einige Leute erwartet haben, dass die nicht so souverän da durchmarschieren. Aber da siehst du meiner Meinung nach einfach mal die krasse Qualität der Bundesliga. Der Bundesliga 8. marschiert hier komplett souverän durch seine Gruppe B in der European League. 8-0 Punkte mit 3 Punkten Vorsprung Tabellenführer in Athen, auch wieder mit dem 34-29 total ungefährdet. Und das ist einfach mega stark, finde ich, was Hannover da auch auf internationaler Bühne wieder zeigt, finde ich. Und ich freue mich für die Hannoveraner einfach, dass es so läuft und hoffentlich geht es für die auch dann noch weiter mit ein bisschen Losglück.
Ja, und man muss dazu ja auch eins sagen, ne? Die haben jetzt natürlich auch, also Athen ist auch eine Strecke und ich finde dafür, dass sie das eine Weile nicht gemacht haben, diese Doppelbelastung, Dreifachbelastung, wirkt es auch extrem stabil. Also man hat eben auch in der Liga das Gefühl, du hast es vorhin angesprochen, der 6. Platz, auch wenn du müde bist, Robin, ist das wirklich so? Der 6. Platz natürlich hart umkämpft mit den Löwen, wo ich die Löwen auch noch vorne sehe. aber da spielen sie eben eine gute Rolle, eine Rolle, wo man genau auch gedacht hätte, vielleicht, das ist genau die Rolle, die sie auch ausfüllen können, nämlich der erste Verfolger zu sein auf diese Top 6 oder vielleicht sogar Top 6 zu sein, wenn Melsungen nicht diesen Ausrutscher nach oben hat. Und dazu spielen sie das eben auch international komplett souverän runter, trotz Reisestress und drum und dran. Und überrascht mich auch, aber mich freut natürlich auch, weil es eben auch, du hast es angesprochen, souverän ist und nicht eben du nerven lässt und jedes Korn irgendwie international, sondern es ist einfach so, du rödelst da durch, aber eben auch auf eine Art und Weise, wo du sagst, jo, das macht Sinn und ist nicht die komplette Verausgabung.
Komplette Verausgabung, perfekte Überleitung schon wieder. Komplette Verausgabung stand für die Füchse Berlin an, die ja mit Abstand das schwerste Spiel der Gruppenphase in der vergangenen Woche hatten, nämlich beim normalerweise auch häufig die letzten Jahre in der Champions League auftretenden Dynamo Bukarest. Aber auch da die Füchse in einem Krimi sich mit einem Tor durchgesetzt. Ich glaube, wir brauchen niemandem erklären, was in Bukarest in der Handballhalle abgeht. Da brennt der Baum. Und wenn dann noch die Füchse Berlin kommen, dann ist da einfach natürlich Bambule. Und in diesem Hexenkessel haben sich die Füchse durchgesetzt, stehen auch jetzt schadlos mit 4:0 Siegen, 8:0 Punkten dort. Ich glaube, dass sie fast gar nicht mehr dass die schon als Tabellenführer sicher durch sind, trotz noch zwei ausstehenden Spieltagen, weil sie einfach im direkten Vergleich die beiden Verfolger Chambéry und Bukarest geschlagen haben.
Man muss dazu noch einmöchig auch loben an der Stelle, in der Hölle, der total ruhig geblieben ist. Milosavljev im Tor mit 40% ist natürlich auch dann ein absoluter Garant dafür. Du musst das Tore-Duell gewinnen gegen so einen starken Gegner, definitiv. Und Milosavljev, fast unnötig zu erwähnen, aber wieder eine Saison, das ist schon bockstark.
Ja, erstaunlicher Typ. Also erstaunlicher Typ.
Das kann man sagen. Ja, das ist wirklich so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß einfach.
Du siehst es ihm einfach nicht an, ne?
Und das bei allergrößtem Respekt. Bei allergrößtem Respekt. Und umso mehr Respekt nötigt mir das ab. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und ein cooler Typ.
Das war mit dazu. Absolut. Ähnlich schweres Spiel, um mal hier die European League, die deutschen Teams in der European League abzuschließen. Ein ähnlich schweres Spiel hatte die SG Flensburg-Handewitz, zwar zu Hause und nicht auswärts, aber auch gegen einen Vertreter, der häufig in der Champions League eigentlich anzutreffen ist, auch gegen Elverum. Und da hat sich die SG Flensburg auch in einem Highscoring-Game 38-35 durchgesetzt. Und ja, eigentlich ist es, brauche ich es gar nicht erwähnen, denn auch die SG Flensburg-Handewitt führt mit 8:0 Punkten seine Gruppe an. Und alle Teams können jetzt beim bevorstehenden fünften Gruppenspieltag, der diese Woche ab morgen, wir nehmen wie gesagt Montagabend auf, ansteht, den Einzug in die nächste Runde beziehungsweise das Überstehen der Gruppenphase sicher machen. Hannover-Burgdorf wird bei der HC Kriens-Luzern spielen. Die Füchse sind in Chambéry zu Gast, während die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause Christianstadt empfangen und die SG Flensburg-Handewitt wird an den schönen Rheinfall nach Schaffhausen in die Schweiz reisen.
Zu den Kadetten, ja?
Jawohl. Lass uns vielleicht von der European League noch einmal fix rüberschauen in die, eine internationale Liga höher, in die Belle Etage des internationalen europäischen Handballs, nämlich die Champions League, wo ja für die Kieler Wiedergutmachung auf dem Plan stand und man etwas wiedergutmachen musste, was es so schon lange, lange, lange Zeit beim THW Kiel nicht mehr gegeben hatte, nämlich eine Demütigung durch Aalborg in eigener Halle und eine Rückkehr von Niklas Landin, wie sie die Kieler, glaube ich, so schnell wie möglich vergessen möchten. Nochmal kurz zur Erinnerung, ich glaube, Niklas Landin hatte knapp 50% Quote und hat alles rausgenommen den Kielern. Und dementsprechend ging es die Woche drauf für die Kieler nach Aalborg und dort ist die Revanche fast geglückt und es sah lange Zeit so aus, als ob sie richtig gut glückt. Aber dann ist die Partie den Kielern trotzdem wieder entglitten. Die Kieler führten nämlich Mitte der zweiten Halbzeit mit 7 Toren, aber am Ende war es trotzdem nur ein 27-27, was einfach wieder, sage ich mal, die Schwächen der Kieler in dieser Saison so ein bisschen offenbarte. Aber nichtsdestotrotz ist ein Punkt in Aalborg natürlich auch positiv zu sehen und die Kieler sind immer noch Tabellenführer in ihrer Gruppe.
Absolut. Entschuldige bitte. Ja, ich bin so ein bisschen gespannt, wo es hingehen könnte für den THW Kiel in dieser aktuellen Champions-League-Saison. Wie ist deine Einschätzung?
Ja, es ist eine totale Wundertüte. Es könnte natürlich sehr gut sein, dass die Kieler sich, sage ich mal, so ein bisschen in der Liga rausnehmen und dann vollen Fokus auf die Champions League setzen. Stark gespielt gegen Paris, dann haben sie gegen Kolstadt verloren. Jetzt kommen aber Paris und Kolstadt noch nach Kiel. Jetzt ist Kiel so ein bisschen wieder in der Spur, hat sich wieder gefangen. Und wenn die Kieler dann natürlich einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe sich sichern, überspringen sie ja schon mal das Achtelfinale. Und dann sehe ich die Möglichkeit, dass Kiel schon auch beim Final Four zugegen sein kann.
Sicherlich. Wo ich widersprechen würde, ist, sich aus der Liga rauszunehmen, halte ich für super schwierig. Weil ich glaube, das Selbstverständnis des THW wird immer sein, zu sagen, also davon gehe ich aus jetzt, ja, dass die Liga immer die Priorität hat. Auf der anderen Seite, so einen Champions-League-Titel zu gewinnen, auch mit dem Wissen, dass es ja eine deutsche Mannschaft gemacht hat kürzlich, das ist gar nicht so lange her, um nicht zu sagen ein paar Monate, ist, glaube ich, auch A, eine Zusatzmotivation und B, stichelt es, glaube ich, auch ein kleines bisschen den THW an. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist man gut beraten, wenn man sich erstmal trotzdem weiter auf die Liga natürlich auch konzentriert, auch in der heißen Phase, aber ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, die Lust auf so einen Champions-League-Titel ist in Kiel immens wieder.
Ich glaube, für einen Titel reicht die Qualität diese Saison schlichtweg nicht. Nee. Da sehe ich den von dir angesprochenen Titelverteidiger, nämlich die SC Magdeburg, wesentlich weiter vorne. Gerade unter dem Gesichtspunkt, ne? Also wir haben hier ein Spiel beobachtet, wo THW 10 Minuten vorm Ende mit 6 Toren führt. Gut, dann schaltet natürlich Niklas Landin wieder in Crunch-Time-Modus und vernagelt das Tor. Also, ne, 10 Minuten vor Ende steht es 26-20 und das Spiel geht 27-27 aus. Das heißt, dass Kiel in den letzten 10 Minuten ein Tor geworfen hat. Und das Spiel hätte noch schlimmer ausgehen können. Ne? Also Eckberg hätte dann in der 59. Minute die Führung wiederherstellen können, setzt seinen 7 Meter an den Pfosten, aber im Gegenzug gibt es 7 Meter für Aalborg, den dann komischerweise, also ne, normalerweise Eckberg super sicherer 7-Meter-Schütze, auf der anderen Seite noch sicherer 7-Meter-Schütze, nämlich Mikkel Hansen, wirft den 7 Meter übers Tor. Also wildes Spiel irgendwie. Und die letzten 10 Minuten mit einem Tor, das ist halt wieder, boah, Niklas Landin komplett in den Köpfen drin, einfach von seinen ehemaligen Mitspielern. Ja, also das war zu spannend und ja, also man muss bei Aalborg definitiv von einem gewonnenen Punkt sprechen und bei den Kielern von einem verlorenen Punkt. Und die Kieler haben es einfach zu spannend gemacht und das war ja unnötig, muss man sagen. Wer es nicht spannend gemacht hat, waren die Magdeburger, die auch im zweiten Aufeinandertreffen gegen GOG einfach total souverän das Ding runtergespielt haben und der Mannschaft, der vom dänischen Meister einfach keine Chance gelassen hat und sich da souverän wieder durchgesetzt hat.
Die nächsten Aufgaben dann auch jetzt in der kommenden Woche. Magdeburg, die spielen zu Hause gegen Montpellier, Stand heute übermorgen am 30. November. Und der THW zu Hause ebenfalls am 30. gegen Paris Saint-Germain. Die sind Fünfter gerade in der Kielgruppe. Aber in der Kielgruppe ist auch eben alles ganz, ganz nah beisammen. Also da kann auch einiges passieren.
Jawohl, jawohl.
Jawohl. Das ist die nächste Überleitung von Robin Buchnitz.
Nein, dann würde ich sagen, schließen wir mit einem letzten Abschnitt nochmal ab, nämlich einer letzten Vorschau beziehungsweise dem Blick auf die Damen-Nationalmannschaft, die unmittelbar vor dem Start in die anstehende Weltmeisterschaft steht. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auch, dass unser Kollege Sebastian Mühlenhoff hier natürlich auch schon eine Sonderfolge für Anwurf produziert hat und dort Nationalspielerinnen zu Gast hatte, die auch jetzt in den letzten beiden Vorbereitungsspielen gegen die Schweden, die am vergangenen Freitag und vergangenen Sonntag stattgefunden haben, auf der Platte standen und ja, sich bewiesen haben, gerade am Freitag ein extrem starkes Spiel gezeigt haben und den Schweden tatsächlich eine Niederlage beigefügt haben. Was sagen wir dazu, Patrick?
Dazu sagen wir, dass das erstmal Gratulation, weil ich glaube auch, das wurde in Handball-Deutschland gar nicht unbedingt erwartet, um nicht zu sagen, nicht erwartet, dass die deutschen Damen da so eine Leistung auf dem Stapel reißen können, weil man muss dazu auch eins sagen, man kann sicherlich darüber diskutieren, was ja auch dann nach dem zweiten Spiel angesprochen wurde, ob die Schwedinnen vielleicht nicht Deutschland ein bisschen unterschätzt haben, auch in diesem Freitagsspiel, das haben sie dann letztendlich dann im zweiten Spiel nicht mehr. Aber das war trotzdem eine bockstarke Vorstellung von Deutschland. Das war aggressiv, vor allem sowohl in beiden Zonen auf dem Feld, in der Offensive als auch in der Deckung, war das aggressiv. Es war offensives Spektakel auch. Wir haben natürlich High-Scoring-Games auch schon genannt heute, das ein oder andere Mal. Es waren 33-30 zum Ende. Und es war nichtsdestotrotz, für mich, dachte ich, die perfekte Möglichkeit, um auch sich vielleicht ein bisschen festzulegen auf eine Spielidee und auf eine erste Aufstellung, die es letztendlich richten soll, zu Beginn. Und man muss dazu sagen, am Donnerstag geht für Deutschland das Turnier los. Gegen Japan, Deutschland gegen Japan. Fußballfans sagen sich, das ist ja schon mal schlecht. Wenn man eine WM so anfängt, ja. Am Donnerstag geht das Spiel los. Es waren die letzten beiden Vorbereitungsspiele. Und deswegen habe ich nicht ganz verstanden, zumindest, warum man dann doch noch mal ein bisschen probiert hat.
Gestern. Gut, auf der anderen Seite, du darfst nicht vergessen, die Verletzung von Xenia Smits. Wird das Ganze von Freitag auf Sonntag hin schon noch mal gut durcheinander geworfen haben. Ne? Also das war so nicht abzusehen und das ist auch meiner Meinung nach extrem bitter, weil gerade in der Abwehr hat man gemerkt, das hat man am Sonntag richtig, richtig krass gemerkt, dass sie fehlt.
Das stimmt und das wurde ja auch angesprochen dann, dass also vom Bundestrainer, dass die Aggressivität ein bisschen gefehlt hat. Dann gegen Schweden im zweiten Spiel, was eigentlich im ersten Spiel relativ gut funktioniert hat. Da hatte man in den ersten 20 Minuten jetzt im zweiten Spiel wenig Zugriff, hat viel zugelassen, ist auch wirklich hinterhergelaufen und hat eben nicht anknüpfen können an die Leistung dann vom Freitag. Aber nichtsdestotrotz gab es dann auch beim Spiel dann eine peu à peu immer weitere und fortschreitende Entwicklung und dann ist man ja auch wieder gut rangekommen, sage ich mal, in den zweiten ungefähr 20 Minuten vielleicht so, was so um die Zeit, um die Halbzeiten angeht, dass man es auch geschafft hat, wieder ranzukommen, auf 17-17 sogar die Chance gehabt hätte, in Führung zu gehen. Das war das einzige Mal der Fall in dem Spiel, aber es wäre eben da gewesen, die Möglichkeit. Und dann gibt man das Spiel wieder so ein kleines bisschen wieder so aus der Hand durch einzelne Fehler und durch auch unnötige Ballverluste. Aber unterm Strich hat eben ja auch Gaugisch schon auch munter durchgewechselt in den letzten Minuten. So. Und dann ist halt auch klar, dass es dann vielleicht in der Abstimmung eben nicht mehr passt und das Spiel trotzdem verlierst.
Das war, glaube ich, auch wirklich so ein bisschen der, das war der Unterschied natürlich. Ne? Die Schweden haben in der Crunch-Time auf die Top-Besetzung gesetzt, die sich natürlich auch einspielen soll. Weiß ich nicht, ob das vielleicht auf deutscher Seite auch eine Option gewesen wäre. Aber ich glaube, dass die das schon richtig, also dass das Team und auch Markus Gaugisch als Trainer mit dem Team zusammen das gut und richtig eingeordnet bekommt und eher das Positive vom Freitag hängen bleibt und die positiven Aspekte, sage ich mal, die am Sonntag doch auch noch da waren, mitgenommen werden in den Start, anstatt jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, ob dieser Niederlage. Also da sehe ich ja einfach gute Chancen für eine spannende, erfolgreiche WM. Muss allerdings sagen, dass es, glaube ich, auch wieder zum großen Wurf, als großen Wurf bezeichne ich Edelmetall, in welcher Art auch immer, am Ende nicht reichen wird.
Nein, das glaube ich auch nicht. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen und überzeugen. Deutschland ja in der Gruppe mit Japan, Iran und Polen. das sollte schon der absolute Anspruch sein, da natürlich durchzurotieren, das ist schon klar, bei allem Respekt. Aber ich denke auch, wichtig wird sein, man weiß es ja noch nicht, oder es wird auch vielleicht taktisch nicht gesagt, was eben mit Xenia Smith genau ist. Ne? Man nimmt sie mit natürlich zum Turnier, das ist klar. Und wenn du die auf Krücken reinschieben musst in die Halle, da werden sie alles Mögliche versuchen, alles, was irgendwie geht, um sie irgendwie fit zu bekommen. Zumindest für die letzten beiden Gruppenspiele gegen Polen und Iran. Mit welchen Mittelchen auch immer, ne? Keine Ahnung, aber dann mal schauen, wie weit es gehen kann. Aber ich finde trotzdem, dass das, ich fände ein Halbfinale schon gigantisch, überhaupt bis dahin zu kommen. Aber Edelmetall glaube ich auch nicht.
Ja, definitiv. Der Fokus ist, glaube ich, auch eher so ein bisschen, man hat natürlich dann immer noch die Hoffnung, wie sieht es mit einer Olympia-Qualifikation aus? Was ist da das Thema? Und ja, ich bin gespannt, was sich da ergeben wird und kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall auch nur an dieser Stelle nochmal die Sonderfolge Anwurf mit der Vorschau auf die Handball-WM der Frauen ans Herz legen, wo eben Nationalspielerinnen als Gast dabei waren. Und da gibt es nochmal einen detaillierteren Blick darauf und auch eine bessere, genauere Einschätzung, sage ich mal, der Chancen des deutschen Teams und der Favoriten und der Favoritinnen, nicht der Favoriten. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall ab Donnerstag, wenn da der Anwurf erfolgt zur Handball-Weltmeisterschaft der Damen. Aber natürlich auch, wenn es diese Woche schon weitergeht in der European League, in der Champions League und in der Bundesliga der Herren auch weiter zur Sache geht. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und versorgen euch natürlich mit Infos rund um die Handball-WM der Damen, aber natürlich auch mit den Infos rund um die Bundesliga, die Ligue Femoli HBL. Und das soll es dann aber auch für heute erst einmal gewesen sein. Patrick, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Es ist 23.38 Uhr, der Abend ist nicht mehr lang, Robin. Aber danke, das Gleiche wünsche ich dir auch. Ciao, ciao.
Mach's gut.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.